Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung, sagt Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir setzen heute unsere Reihe mit Pater Elmar Busse über einzelne Bibelverse fort. Einem einzelnen Vers auf den Grund zu gehen, hilft uns, die Bibel immer besser zu ergründen. Heute denken wir nach über den 7. Vers des 12. Kapitels im Johannesevangelium. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er seiner baldigen Hinrichtung entgegengeht. Kurz vor Jerusalem liegt Bethanien. Jesus macht dort Stopp, um seine Freunde Lazarus, Martha und Maria noch einmal zu besuchen. Während sie bei Tisch sitzen, kommt es zu der Szene, die uns heute beschäftigen wird. Maria nimmt ein Fläschchen mit kostbarem Öl, sündhaft teures Nardenöl war das. Sie nimmt ein Pfund von dem Öl und gießt es Jesus über die Füße, salbt sie und trocknet die Füße mit ihren Haaren ab. Im Evangelium heißt es dann, ich zitiere jetzt wörtlich, das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Hier mal eine kurze Klammer, ein Denar war damals offensichtlich so in etwa der Tageslohn eines einfachen Arbeiters. Wir sprechen also über den Wert von etwa 300 Arbeitstagen eines einfachen Arbeiters. Im Johannesevangelium heißt es dann weiter, das sagte Judas aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus jedoch sagte, lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Das ist der Satz, den wir unserer heutigen Sendung voranstellen. Es geht um die verschwenderische Liebe von Maria. Und über die wollen wir heute nachdenken mit Pater Elmar Busse. Er ist Priester im Orden der Schönstatt-Patris, derzeit im Kloster Dernbach, Hausgeistlicher bei den armen Dienstmägden Jesu. Von dort ist er uns auch zugeschaltet. Grüß Sie Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Busse, als ich das eben noch mal so nachgelesen habe, diese Szene von Maria, der Salbung Jesu mit diesem ganz kostbaren Nardenöl und den Einwand von Judas. Ich meine, Johannes gibt da ja ein sehr hartes Urteil über ihn ab und sagt, dem geht's gar nicht um die Armen. Der wollte eigentlich, aus der Klasse sich Geld entwendet. Aber jetzt so an sich ist der Einwand des Judas ja gar nicht so, dass der uns nicht auch irgendwie einleuchten würde. Also das wird man, glaube ich, in unserer heutigen Zeit auch sagen. Warum soll man da so viel Geld für eine Kirche ausgeben oder so kostbare Dinge, keine Ahnung, für den Altarraum? Wir haben doch genug Arme, die können das besser gebrauchen.
Gut, ich kann mich noch daran erinnern, als damals der Weltjugendtag in Madrid war, gab es auch Demonstrationen von Jugendlichen gegen diesen Weltjugendtag. Und wurde auch mit Kosten argumentiert. Nur andererseits wieder, wenn ich daran denke, hier unsere Jugendlichen in Deutschland und Österreich, die dann vielleicht, wenn sie eben 16 sind, um zum Weltjugendtag zu fahren, dann haben sie bestimmt schon 10-mal bei den Sternsingern mitgesungen und mitgemacht. Das heißt, das ist weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Und ich hätte damals gern mal diese protestierenden Jugendlichen gefragt, was sie denn selber schon als Solidaritätsaktion für Arme gemacht haben. Also es gibt so Leute, die dann genau an diesen Dingen, wenn irgendwo gefeiert wird, dann mit dem Argument der Funktionalität und der Sparsamkeit kommen, ohne zu berücksichtigen, dass die, die ja feiern, ja oft auch schon ganz viel auf sich sozial engagiert haben. Und von da gesehen wäre mir das einfach ein Anliegen, dass für beides eigentlich genügend Raum wäre. Darum geht es mir eigentlich dann heute.
Ja, wir werden mit Ihnen noch viel tiefer in diese Bibelstelle eintauchen, auch noch mal mehr über den Wert dieses Öls erfahren, was das eigentlich damals bedeutet hat, dass uns klar wird, welche Stellungnahme Jesus da bezieht und was das heute für uns bedeuten kann. Also wir hören jetzt Ihnen erst einmal zu über die verschwenderische Liebe, wie sie im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 7 dargestellt wird. Darüber spricht jetzt erstmal Pater Elmar Busse und danach können wir dann mit Ihnen, Pater Busse, noch weiter über das Thema ins Gespräch kommen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmal der Originaltext. Maria, die Schwester, also jedenfalls Maria, nahm einen Pfund kostbares Nardenöl, um Jesus die Füße zu salben. Also im biblischen war ein Pfund ca. 320 Gramm. Solch eine Salbung war damals wegen der Kostbarkeit, die das Nardenöl darstellte, normalerweise nur den höchsten Priestern und den Königen vorbehalten. In der Bibel wird der Wert des verwendeten Öles mit 300 Denaren angegeben und dieser Betrag entspricht ungefähr, sagen wir heute, 29.200 Euro. Man kann also heute auch 10 Milliliter Nardenöl für 22 Euro im Onlineshop kaufen. Und Judas Iskariot kritisiert diese Verschwendung mit den Worten, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Und Jesus reagiert dann darauf, lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue, die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Das sind dann die Verse so 6 bis 8. Im Matthäusevangelium wird zwar die Salbung beschrieben, aber es wird kein Name der Frau genannt. Dafür wird eine genauere Ortsangabe gemacht, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen. Heißt es da in Matthäus 26,6. Im Lukasevangelium findet die Salbung der Füße Jesu viel früher statt und findet im Haus eines Pharisäers statt. Die salbende Frau ist eine öffentliche Sünderin, also damit wird im damaligen Sprachgebrauch eine Prostituierte beschrieben. Es gibt viele Exegeten, die die Ansicht vertreten, dass Maria Magdalena Jesus zweimal die Füße gesalbt hat. Das ist also nicht Maria, die Schwester von Martha und Lazarus war, sondern Maria Magdalena. Die Frage müssen wir offen lassen und zählen einfach die Hintergrundinformationen. Und aufgrund der wenigen Informationen ergeben sich verschiedene Thesen, die durchaus möglich sind. Bei aller Unbestimmtheit, welche Maria es nun war, die in Bethanien kurz vor dem Leiden Jesu ihm die Füße gesalbt hat, wollen wir uns auf den Vorgang der Salbung konzentrieren. Es ist, ich nehme es schon einmal vorweg, und so war ja auch die Überschrift im Programmheft, ein Akt der verschwenderischen Liebe. Viele von Ihnen kennen die Fotos vom Petersplatz in Rom. Rechts und links auf dem Platz stehen zwei Brunnen mit je drei Schalen, oben die kleinste, unten die größte. Dieser Brunnentyp hat den Schweizer Dichter Konrad Ferdinand Meyer, der 1898 gestorben ist, zu folgendem Text inspiriert. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Dieses Gedicht nahm der Arzt und Therapeut Udo Derbolowski, der 2005 gestorben war, als Ausgangspunkt, um in seiner Psychopädie, einer Anleitung zur seelischen Gesundheit, die Selbstliebe, die Gottesliebe, die Nächstenliebe und ihr Zueinander darzustellen. Sein früher erschienenes Buch »Liebenswert bist du immer« wurde von seinem Sohn Jakob noch einmal überarbeitet und unter dem Titel »Stärken Sie Ihre seelische Gesundheit« im letzten Jahr herausgegeben. Wer sich von Gott und von Menschen angenommen und geliebt erlebt, dessen Hunger nach Liebe wird gestillt. Ich erinnere mich an eine Frau, die mit einem psychisch kranken Mann verheiratet war. Als ich wieder mal eine Szene bei ihnen zu Hause erlebt hatte, wie der Mann ausrastete, sie beschimpfte und dann abgehauen war, fragte ich die Frau, wie halten Sie das bloß aus? Sie erinnerte mich daran, dass sie mir das ja schon öfters erzählt hatte, dass sie drei ältere Brüder habe. Ihre Eltern und die Brüder wünschten sich sehnlichst ein Mädchen. Als sie dann auf die Welt gekommen war, wurde sie von 5 Personen liebevoll umhegt und das über Jahre. Abschließend sagte sie dann, ich habe über viele Jahre von 5 Menschen so viel Liebe erfahren und die Botschaft vermittelt bekommen, dass ich kostbar und liebenswert bin. Das ist ein solches Fundament für mein Selbstwertgefühl, das kann mein Mann gar nicht erschüttern. Da prallt vieles von dem, was er mir an den Kopf knallt, einfach ab. Natürlich tut es im ersten Moment weh, aber ich kann es schnell wieder abgeben und loslassen. Ich bewundere diese Frau. Und es ist auch in meinem Kreis so von Leuten, die ich kenne, die einzige Ehe, die bei diesem Krankheitsbild eines der beiden Ehepartner noch Bestand hat. Viele Ehen, wo eine der beiden diese Krankheit hat, sind zerbrochen. Kommen wir zum Bild der Brunnenschale zurück. Wenn ein Mensch sich so mit Liebe beschenkt erlebt und er das nicht als Selbstverständlichkeit einfach konsumiert, sondern in staunende Dankbarkeit sich daran freuen kann, dann möchte er einfach seine Liebe weiter schenken. Die eben erwähnte Frau fand das in ihrer Kindheit irgendwie normal, wie sie aufwuchs, und merkte es in späteren Jahren im Gespräch mit ihren Schulfreundinnen, dass das gar nicht so selbstverständlich war. Umso dankbarer wurde sie. Die ganze Familie ist sich der Kostbarkeit bewusst und schützt dieses Netzwerk der Beziehungen, auch wenn die vier Kinder einen ganz gesunden Abnabelungsprozess vollzogen haben und nicht in einer symbiotischen Verschmelzung stecken geblieben sind. Wie gesagt, diese Frau hat dann als Erwachsene diesen Mann geheiratet, der dann seelisch krank wurde. Nun wird so mancher von Ihnen vielleicht mit einer Portion Wehmut, vielleicht sogar ein bisschen Neid auf die eigene Kindheit zurückblicken, vergleichen und zu der Feststellung gelangen, so einen guten Start ins Leben hatte ich nicht. Trotzdem dürfen wir uns einen Buchtitel von einem finnischen Autor zu Herzen nehmen, der provozierend formuliert: Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. In einem Lied, das gern bei Tauffeiern gesungen wird, heißt es: Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Natürlich ist es für jugendliche Kinder ein Schock, wenn Eltern meinen, ihnen sagen zu müssen, dass sie eigentlich nicht gewollt bzw. nicht geplant waren. Noch schwieriger erlebe ich es in der Entwicklung von Adoptivkindern, wenn diese realisieren, dass ihre biologischen Eltern sie nicht angenommen hatten. Gerade auch für solche Kinder ist die Glaubenswirklichkeit, dass Gott dieses Kind gewollt hat, ein unwahrscheinlich stabilisierender Faktor. In dem Lied heißt es auch: Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Wer das immer wieder durchmeditiert, kann so manche seelische, chronische Mangelernährung aus der Kindheit überwinden. Und deshalb stimmt der Titel von diesem finnischen Buchautor: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ein praktisches Beispiel: Der junge Josef Kentenich wurde von seiner alleinerziehenden Mutter und deren Familienverband großgezogen, weil der biologische Vater von ihm nichts wissen wollte und auch seine Mutter nie geheiratet hatte. Aus wirtschaftlichen Gründen musste die Mutter ihren fast neunjährigen Josef in ein Waisenhaus in Oberhausen geben, um als ungelernte Kraft in einem Kölner Haushalt arbeiten zu können und so Geld verdienen zu können. Diesen biografischen Hintergrund gilt es mitzubedenken, wenn wir die Faszination Kentenichs für den Begriff Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes verstehen wollen. Immer wieder taucht dieser Begriff Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes in seinen Predigten und Vorträgen auf. Gerade auch in der Zeit der NS-Diktatur, wo dem Einzelnen auf vielfältige Weise zu verstehen gegeben wurde, dass er als Einzelner ein Nichts ist, half diese meditative Vergewisserung dem Einzelnen, sich nicht unterkriegen zu lassen und in der Masse nicht unterzugehen. Als äußerst wirksame Medizin gegen die Entpersönlichung in diesem Nazi-Klima hat Pater Kentenich in den 30er und 40er Jahren und das Recht als Häftling im KZ Dachau diese Glaubenswirklichkeit immer wieder als Wert zum Leuchten gebracht. Der römische Visitator, der 1951 im Auftrag des Heiligen Offiziums Schönstatt auf seine Rechtgläubigkeit überprüfen sollte, war zwar ein gescheiter Theologe, aber ein schlechter Psychologe. Er fand die Rede von der Lieblingsbeschäftigung Gottes egal, ob ein Einzelner das auf sich bezog oder eine ganze Gemeinschaft sich so definierte, als anmaßend. Dabei hatte Pater Kente nicht immer wieder betont, dass jeder Einzelne und jede religiöse Gemeinschaft das auf sich beziehen könne. Also Gott setzt seine Allmacht und seine Allgegenwart ein, damit der Einzelne das als ganz persönliche Zuwendung erlebt. Du bist meine Lieblingsbeschäftigung. Pater Kente nicht wollte es also nicht exklusiv nur für Schönstatt geltend verstanden wissen, sondern jeder Orden, jede Gemeinschaft darf sich als Lieblingsbeschäftigung des lieben Gottes fühlen. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass es in der damaligen Zeit viele verkorkste Vorstellungen darüber gab, wie was Demut sei und wie man Gläubige zur Demut erziehen müsse. Kommen wir zurück zum römischen Brunnen. Wenn die kleine Schale voll ist, läuft sie über in die darunterliegende größere Schale. Wenn kein Wind weht und das Wasser ruhig strömt, dann sieht es aus wie ein durchsichtiger Vorhang. Und wenn die mittlere Schale gefüllt ist, dann ergießt sich das Wasser in die unterste und größte Schale. Hören wir noch einmal die wenigen Zeilen von Konrad Ferdinand Meyer. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut, und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Liebe ist kein Zustand, Liebe hat Fließqualität, Liebe strömt. Und nur wenn wir das berücksichtigen, können wir die Salbung Jesu verstehen. Das Kostbarste, was Maria hat, möchte sie ihrem Jesus schenken. Es ist eine verschwenderische Liebe, eine überströmende Liebe. Das kostbare Nardenöl wird zum sichtbaren Zeichen für die unsichtbare Liebe, die vom Herzen Marias zum Herzen Jesu fließt. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Mineralwasserfabrikanten, der die Idee hat, ich baue diesen Brunnen ab, fülle das Wasser in Glasflaschen und verkaufe es. Die ganze Poesie wäre hin, der Zauber des Brunnens wäre zerstört. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich gibt es auch ein anderes Phänomen, nämlich dass jemand mit teuren Geschenken, die er macht, sich von der erwarteten Hingabe gleichsam freikauft. In dem Film »Liebe ist nur ein Wort« fängt der Sohn eines Geschäftsfreundes seines Vaters eine leidenschaftliche Affäre mit der Frau dieses Geschäftsfreundes seines Vaters an. Die Frau, die aufgrund des Reichtums ihres Ehemannes sich durchaus ein luxuriöses Leben leisten kann, spürt gleichzeitig die Kälte und kühle Berechnung ihres Mannes, der die Ehe genauso auffasst wie die Geschäftsbeziehung zu seinen Kunden. Eine knallharte Kosten-Nutzen-Analyse bestimmt die Beziehung. Die Frau blüht auf angesichts der Sympathie des jungen Mannes, der ihr Sohn sein könnte. Er kann ihr etwas geben, was sie jahrelang vermisst hat. Doch dann kommt der Ehemann dahinter und stellt seine Frau vor die Wahl, mich oder diesen jugendlichen Habernichts. Die Frau entscheidet sich für den goldenen Käfig, in dem sie Jahre verbracht hat. Der junge Mann begeht Selbstmord. Die Problematik, die in diesem Film so verdichtet dargestellt wird, ergibt sich auch Gott gegenüber. Wie oft kritisieren die alttestamentlichen Propheten den entseelten Opferkult am Tempel? Ein Beispiel aus dem Psalm 50. Da heißt es: Höre, mein Volk, ich rede, Israel, ich klage dich an, ich, der ich dein Gott bin. Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich, deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel des Himmels, was sich regt auf dem Feld ist mein eigen. Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Bring Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Zum Frevel aber spricht Gott, was zählst du meine Gebote auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Dabei ist Zucht dir verhasst, meine Worte wirfst du hinter dich. Siehst du einen Dieb, so läufst du mit, du machst dich mit Ehebrechern gemein. Dein Mund redet böse Worte und deine Zunge stiftet Betrug an. Von deinem Bruder redest du schändlich, auf den Sohn deiner Mutter häufst du Verleumdung. Das hast du getan und ich soll schweigen. Meinst du, ich bin wie du? Ich halte es dir vor Augen und rüge dich. Begreift es doch, ihr, die ihr Gott vergesst. Sonst zerreiße ich euch und niemand kann euch retten. Wer Opfer des Lobes bringt, ehrt mich. Wer rechtschaffen lebt, dem zeige ich mein Heil. Soweit also dieser Abschnitt aus dem Psalm 50. Ähnlich ist es auch im Hebräerbrief. Der Verfasser knüpft an dieser Kritik des alttestamentlichen Opfers an und legt Christus folgende Worte in den Mund. Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme, um deinen Willen, Gott, zu tun. Hebräer 10. Kapitel, die Verse 5 bis 7. Wenn also die Geschenke und Opfer sind ja so gesehen Geschenke an Gott, Ausdruck der Hingabe sind, dann passt es. Wenn die Geschenke anstelle der Hingabe überreicht werden, dann sind sie vergiftet und können nicht die Seele des Beschenkten nähren. Und das ist ja das auch, was Gott kritisiert, was sie dort tut, ist steriles Handwerk, aber das ist dann nicht wirklich Ausdruck, stimmiger Ausdruck der Hingabe. Bei Maria in Bethanien passt es. Ihre überströmende Liebe findet ein passendes Symbol, das kostbare Nardenöl. Wenn wir uns an Maria ein Beispiel nehmen, dann ist es naheliegend, dass dann, wenn wir die Hingabe Christi an den Vater feiern, wir das nicht mit Pappbechern und Kunststofftellern tun, sondern dafür kostbares Material verwenden. Kelch und Hostienschale sind meistens innen vergoldet. Es gibt auch Kunstwerke aus Keramik, die sehr schön sind. Oder der sogenannte Tassilo-Kelch im Stift Kremsmünster aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wird im Kloster nur am Gründonnerstag bei der Feier des letzten Abendmahls verwendet. Wie viel Liebe, wie viele Stunden konzentrierter Arbeit hat der Goldschmied damals in diesen Kelch gesteckt. Natürlich verstummen die Stimmen nicht, die der Kirche Prunk und Protz vorwerfen. Es ist das funktionale Denken, das auch den Judas Iskariot beherrscht hatte. Maria hätte das Öl verkaufen sollen und den Erlös den Armen geben sollen. Interessant in dem Zusammenhang ist die Antwort Jesu. Er sagt, Arme habt ihr immer unter euch. Ein Fachmann für katholische Soziallehre meinte einmal, das sei der pessimistischste Satz des ganzen Neuen Testamentes. Arme habt ihr immer bei euch. Mit anderen Worten, das ist ein Fass ohne Boden. Aber eben mich habt ihr nicht immer bei euch. Und deshalb macht es Sinn, diese Liebe, diese Zuneigung zu feiern. So gesehen steht jede Pfarrei, jede Gemeinschaft, jeder einzelne Christ immer wieder neu vor der Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen dem sozialen Engagement und der Feier der Liebe Gottes. Der evangelische Liedermacher Gerd Schöne hat diese Spannung in einem seiner Lieder sehr pointiert zum Ausdruck gebracht. Er schreibt und singt: Ich kann nicht immer daran denken, dass unsere Welt ein Riss zertrennt. Ich möchte singen mit den Gästen ein Lied, das jeder von uns kennt. Ich kann nicht immer daran denken, wir sitzen auf dem Pulverfass. Ich möchte mich ahlen in der Sonne und kichern über einen Spaß. Ich mag nicht an die Kinder denken, die jetzt vor Hunger Erde fressen. Ich möchte nach der Hühnerbrühe auch noch den Braten fröhlich essen. Ich mag nicht an die Tiere denken, die im Labor hinvegetieren. Ich möchte sorglos meiner Liebsten französisches Parfüm spendieren. Mag nicht an Folterschreie in Chile hinter Polstertüren denken. Mich soll das große Halleluja aus dem Messias jetzt berühren. Und doch, es will mir nicht gelingen, ganz unbeschwert, ganz froh zu sein. In das Vergnügen schleicht sich Zweifel und in mein Lachen Trauer ein. Und wenn ich singe den Gästen ein Lied, das jeder von uns kennt, dann schmerzt mich heimlich der Gedanke, dass unsere Welt ein Riss zertrennt. Wenn ich mich ahle in der Sonne und kicher über einen Spaß, ich kann es doch nie ganz vergessen, wir sitzen auf dem Pulverfass. Ich lese gerne Speisekarten und freue mich aufs leckere Essen und kann und darf die um ihr Breichen betrogenen Kinder nicht vergessen. Und führt man mir im Seifenladen die auserlesenen Düfte vor, dann fällt mir ein, was ich gehört habe von Tierversuchen im Labor. Mich kann das große Halleluja aus dem Messias nicht berühren, solange man Freunde meiner Freunde noch foltert hinter Polstertüren. Ich sehne mich nach tiefer Freude und doch, sie zieht nicht ein bei mir, solange meine Brüder leiden, ob Mensch, ob Pflanze oder Tier. Das ist also das Lied von Gerhard Schöne. Wenn für beides Raum ist, also für soziales Engagement und für verschwenderische Liebe Gott und dem Menschen gegenüber, wenn das Leben also bestimmt wird vom Rhythmus zwischen diesen beiden Polen, dann sind wir auf einem guten Weg. Immer wieder haben Christen aus der Feier des Glaubens, aus der Liturgie neue Kraft geschöpft, um sich sozial zu engagieren. Immer wieder haben müde gewordene Helfer die leere Schale ihres Herzens Gott hingehalten, um sie von ihm neu füllen zu lassen. Möge der römische Brunnen in ihrem Herzen immer fließen.
Ja, vielen Dank, Pater Elmar Busse, für die Gedanken zum Vers, dem 7. Vers des 12. Kapitels im Johannesevangelium, in dem es geht um die verschwenderische Liebe von Maria von Bethanien. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich jetzt mit in diese Sendung einschalten, wenn es geht um verschwenderische Liebe. Ich denke, da gibt es viel drüber nachzudenken. Wie verhält es sich mit, wie sehr muss ich auf mich aufpassen, wie sehr verausgabe ich mich und so weiter? Oder wie haben Sie vielleicht auch schon mal verschwenderische Liebe erlebt von anderen? Oder wie kann es bei Ihnen ins Fließen kommen? Sie können gerne anrufen oder auch Fragen stellen. 089 517 008. 008 ist die Nummer. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute geht es um die verschwenderische Liebe von Maria. In Bethanien salbt sie Jesus, bevor er nach Jerusalem einzieht, wo er dann hingerichtet wird. Die Füße mit einem ganz kostbaren Nardenöl. Wir haben von Pater Elmar Busse gehört, dass es so ein wertvolles Öl war, dass es den Priestern und Königen eigentlich vorbehalten war. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema verschwenderische Liebe oder persönliche Gedanken dazu, uns ist beides herzlich willkommen unter 089 517 008 008. Ja, Pater Busse, ich habe bei dem, was Sie erzählt haben, was Sie gesagt haben, eben über dieses Missverständnis, das aufkommen kann, wenn jemand Gottes Liebe so ganz intensiv für sich persönlich erfährt, dass man dann meint, naja gut, der hat wohl das Gefühl, er sei etwas Besonderes, wie es da wohl auch Pater Kentenich gegangen ist bei dem Besuch eines Vatikanvertreters in Schönstatt. Und ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, wie kann das sein, dass jeder für sich so ganz persönlich die, man hat ja manchmal den Eindruck, die hundertprozentige Aufmerksamkeit Gottes hat. Und ich bin irgendwann mal am Meer gewesen und da war die untergehende Sonne. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal mit den Füßen so im Wasser gestanden haben, am Meer oder an einem See oder irgendwo, wo die Sonne unterging. Da hat man ja so einen Lichtkegel, der genau auf einen zuläuft. Also die Sonne ist da hinten und sie wirft einen Lichtkegel, der endet genau bei einem selbst. Und das Tolle daran ist ja, dass wenn jemand 20 Meter weiter steht, dann hat der genau den gleichen Lichtkegel auf sich zu, der auch bei ihm endet und so weiter. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein schönes Bild, weil wir das ja so schwer in unseren Kopf reinkriegen. Aber offensichtlich ist es in der Physik auch möglich, dass man da steht und das Gefühl hat, ja, diese Sonne, die strahlt nur auf mich.
Genau, genau, ja. Mhm.
Wenn Sie, wenn wir jetzt nochmal nachdenken über das, wie, ja, dieses Verschwenderische, die, Sie haben das schöne Gedicht mit dem, dem römischen Brunnen zitiert, wo eine Schale überfließt und dann wieder in die nächste. Jetzt ist es ja aber so, dass viele Menschen so das Gefühl haben, ja, sie verschenken sich und auch das Evangelium fordert uns ja nicht dazu auf, sehr viel darüber nachzudenken, wo da die Grenze sein soll. Man hat schon den Eindruck, das soll ja irgendwie so grenzenlos sein. Und dann sind sie hinterher völlig ausgebrannt. Was läuft denn da schief?
Gut, das ist die Frage der Balance. Mutter Teresa, die Schwestern von Mutter Teresa haben ja meist Donnerstagnachmittag ziehen sie sich zurück und machen sozusagen ihre Einrichtung dicht und dann ziehen sie sich tatsächlich zum Gebet zurück. Und als ein Journalist mal fragte, warum denn das, meinte er, wenn wir nicht Donnerstag Nachmittag zumachen, dann können wir bald ganz zumachen. Also die Balance zwischen sozusagen, ich gehe auch gut mit mir um, oder wie Teresa von Avila das mal formuliert hat, behandle deinen Körper gut, damit deine Seele Lust hat, drin zu wohnen. Also ich kann im Grunde genommen nicht auf Verschleiß fahren. Ich muss einfach darauf achten, dass eben ich nicht in Burnout reinkomme, sondern immer wieder neu für mich auch die Balance aushandeln. Und angesichts der unendlichen Not auf der Welt gäbe es immer was zu tun, wo man was tun könnte. Aber dieses ganz legitim, ich darf mich mal erholen, ich darf auch mal jetzt nicht ans Handy gehen und mir einfach eine schöne Musik anhören vom CD-Player oder so. Ich glaube, diese Balance immer wieder neu auszutarieren, das ist tatsächlich die Lebenskunst. Denn ich habe das auch gemerkt bei manchen Mitbrüdern, die vor lauter Idealismus in Burnout geschlittert sind. Die haben manchmal 1-2 Jahre gebraucht, um erstmal wieder leistungsfähig zu werden. Durch die Schlafstörungen, sonst was, was dann damit verbunden war. Also es hat im Grunde genommen auf lange Sicht nichts gebracht. Und ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass der liebe Gott will, dass wir eben unsere Kräfte für das ganze Leben auch ein Stückchen einteilen.
Ich habe mich auch manchmal gefragt, ja, wie ist das denn mit, es gibt ja viele Menschen, die können nicht so richtig gut auf sich aufpassen. Aber was mir manchmal hilft dabei ist, wenn ich mir so sage, wenn ich den Blick nach oben lenke und sage, ja, himmlischer Vater, was möchtest du denn jetzt, was ich tue? Und dann denke ich mir, ja gut, wenn ich jetzt als Mutter auf meine Kinder schaue, dann möchte ich ja ganz sicher nicht, dass sie völlig über ihre Kräfte gehen und dann hinterher brach liegen. Und dann denke ich mir dann immer, ja, lieber Gott, das willst du für mich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, genau. Und auch, dass ja durchaus Kinder sich auch oft in ihr Spiel vertiefen. Und da reicht es, wenn man sozusagen immer wieder einen Blick drauf lenkt und die nicht da aus ihrem Spiel auch rausreißt.
089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie sprechen können, mit uns über die verschwenderische Liebe, auch mit Pater Elmar Busse direkt sprechen können. Eine Hörerin ruft uns aus Südtirol an. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ein bisschen dabei sein. Ich möchte doch einfach etwas sagen. Es hat mir wunderbar gefallen, den Vortrag da. Und es hat mich nie gestört, wenn ich das Evangelium gehört habe oder gelesen habe. Ich habe empfunden, weil Jesus hat ja diese Maria Magdalena von 7 Dämonen befreit. Und ich glaube, da muss die Liebe ja so groß gewesen sein, dass sie nicht anders kennen hat, dass wir ihn so beschenken und ihm so zu zeigen, wie sehr sie ihn liebt. Und da ist noch was, der Pfarrer von Aus, der war doch so arm und hat arm gelebt. Und er hat das Beste vom Besten für die Kirche gekauft, nur um Gott zu loben und zu preisen. Das möchte ich sagen. Danke.
Ja, danke für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Alles Gute nach Südtirol. Auf Wiederhören.
Danke. Auf Wiederhören.
Pater Busse, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ja, das war diese Adlige, die dort in Ars wohnte, so auch eine Gönnerin, die war ja dann ganz verblüfft, als sie dann im Pfarrer von Ars sagte, sie würde sich darum kümmern, dass also für ein Messgewand und noch was, dass er dann, wo er für sich persönlich so ganz bescheiden war, für Gott, sollte sozusagen das Beste, was man irgendwie kriegen konnte, das hat sie zunächst einmal überrascht. Und als er das dann begründet hat, warum, war das sofort nachvollziehbar. Aber es gibt ja manchmal so Leute, die vielleicht tatsächlich in armen Verhältnissen aufwachsen, die fühlen sich total unwohl in so einem anderen Klima. Und Paulus kann es ja mal in, ich glaube, im Römerbrief sagen, in alles und jedes bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, in Mangel und Überfluss, alles kann ich in dem, der mich stärkt. Ich glaube, das ist sozusagen auch dieses Ziel, diese Souveränität, diese Flexibilität, eigentlich in allem sich zurechtzufinden und eben, wenn es einem gut geht, in die Dankbarkeit zu finden und wenn es einem schlecht geht, in das Vertrauen zu finden, dann, egal was mir passiert, alles bringt mich näher zu Gott.
Mhm. Ja, vielen Dank nach Südtirol. Und wir hören weiter aus Hennef an der Sieg, ruft uns Frau van Bars an. Frau van Bars, ich grüße Sie. Guten Tag.
Guten Tag. Ich möchte einen kleinen Text vorlesen von Bernhard von Clairvaux, der gut passt zu diesem römischen Brunnen. Es soll auch ein Dank sein für alles Gute, was mir von Schönstatt, von den Schwestern, aber auch ganz besonders Pater Kentenich und der Gottesmutter Maria selbst zugeflossen ist, auch von Pater Busse und seinen Vorträgen. Also der Text lautet: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Ja, das war mein Beitrag. Ich danke herzlich und lege jetzt auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank für diese Ergänzung zu dem Gedicht von den drei Schalen. Ja, kein Kanal, sondern eine Schale. Die Schale wartet tatsächlich erst, bis sie voll ist und dann fließt sie über, Pater Busse,
da gibt's also
Hinweis dazu.
So einen schönen Text von Bernhard von Clairvaux an Papst Eugen III. Der ist also auch ein Zisterzienser, der Papst geworden war und der sich beklagt, dass er einfach so viel zu tun hat. Und wo dann Bernhard von Clairvaux ihm schreibt: Du willst Seelsorger für viele sein, dann sei es auch für dich. Und dieser Text, das ist auch schon 800 Jahre alt, der steht in ganz vielen Managerbüchern, eben genau diese Balance. Sei auch gut zu dir. Und dann sagt er Bernhard von Clairvaux, nicht immer, aber immer wieder. Und einfach, wenn du merkst, dass du hart wirst, dann bist du einfach über die Grenze hinausgegangen. Dann schaltet gleichsam die Seele in Notstrommodus. Dann funktionierst du nicht mehr, aber dann ist das, was du tust, letztendlich auch nicht mehr gesegnet. Und dann ist es besser, wenn man tatsächlich sagt, nein, ich darf schade sein, ich darf erst mal wieder warten, bis die Schale voll ist, dann kann sie überfließen.
Ja, für unsere Zeit sicher ein ganz wichtiger Grundgedanke. Dann möchte ich jetzt Herrn Schröttke in dieser Sendung begrüßen. Grüße, Herr Schröttke aus dem Ruhrgebiet, richtig?
Bitte?
Sie rufen so aus dem Ruhrgebiet an, richtig?
Nein, ich bin hier im schönen Stade in Norddeutschland an der Elbe.
Also,
dort, wo ein Bischof begraben liegt, der sich um die Pfründe so sehr bemüht hat und deswegen ein mangelndes Vorbild war. Also ich bitte um Gebet von vielen. Man hat ihn ja jetzt erst vor einigen Jahren wiedergefunden. Er ist wirklich in die Vergessenheit geraten. Und es ist ein Sinnbild für, wie manchmal Buße auch sich verzögert, je nach Lebensart. Ich hoffe, dass ich nicht tönendes Erz bin. Ich möchte was anderes ergänzen. Bernhard von Clairvaux ist mir sehr gut im Ohr. Ich mag, habe die Lebensgeschichte gelesen. Dio Maße hat der Vater ihm als Rat gegeben. Alles mit Maß. Und trotzdem war Bernhard von Clairvaux ein himmelstrebender Mensch. Und da sind wir bei dem Punkt, weil er dieses Geschenk Gottes der Erlösung so tiefst begriffen hat. Also wenn wir das mit dem Nadenöl oder so nur rein als Gutmenschentum sehen, dann ist natürlich klar, dass wir dann schwächeln und alles gegeneinander aufrechnen, wie in vielen Beziehungen oder so. Man liebt sich nur, weil man ja dann irgendwas erwartet. Aber dieses große Geschenk Gottes der Erlösung, und da sind wir bei der Besonderheit dieses Öls, im Grunde genommen ist es die hohenpriesterliche Salbung gewesen. Christus ist auch im Kreise dieser Pharisäer und er muss ihnen dann sagen, ihr habt ja noch nicht mal was zum Fußwaschen angeboten. Ja, und diese Frau hat es mir gewährt. Er hat ja als Junge schon, als Zwölfjähriger bewiesen vor den Schriftgelehrten, dass er da drüber steht. Sage ich jetzt mal so, nicht aus Arroganz, sondern weil es seine Aufgabe war im Liebesdienst des Vaters. Und jetzt in der hohen priesterlichen Tätigkeit des Opfermahls später und des Kreuzesopfers wird im Grunde genommen von der untersten Schicht und auch noch von einer Frau die Salbung vorgenommen. Das muss man noch mal mit berücksichtigen, wenn man in der Schöpfungsgeschichte die Eva als Urheber der Sünde ansieht, obwohl beide dreifachermaßen in der Selbstvermessenheit beteiligt sind, Männchen und Weibchen. Das möchte ich noch mal mit hineingeben. Das ist so außerordentlich. Ich möchte es noch ausführen, wenn ich darf. Im Grunde genommen nicht nur die Fußwaschung durch die Tränen geschieht, eine der Ärmsten, so wie Jesus auch, muss noch mal springen, eine Frau gewürdigt hat, die ihr letzte Schärflein gegeben hat und gesagt hat, die anderen geben nur vom Überfluss. Ja, das muss man mit bedenken. Also sie gibt ihre Tränen und sie unterwirft sich völlig. Wenn sie ihre Haare zum Trocknen gibt, unterwirft sie ihr Haupt unter das Fuß. Was für ein außerordentliches Zeichen. Und dann die Salbung, die eigentlich als königlicher hoher Priester Christus steht, von dem Amtswegen von König und Propheten, also wird jetzt von der Sünderung gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wir sind als Menschen verloren, unbehaust in Zeit und Raum, eben im Bewusstsein dessen, was wir verloren haben und trotzdem in der Beschränktheit dessen, dass wir Gott nicht mehr erfahren können, weil er sich uns aus Gnade entzogen hat. Und so ist er uns aus Gnade wieder entgegengekommen. Das möchte ich mit hineingehen. Und dann kann es nicht gut genug sein. Das sagt ja der Pfarrer von Ars auch. Und eine tönerne Schale, das möchte ich jetzt nur nebenbei bemerken. Das ist sehr schwach. Das ist dann ein bisschen, wir spielen mal ein bisschen Urchristentum. Wenn er von er nahm den Kelch sagt und nicht er nahm das Trinkgeschirr, dann muss das schon auch bei dem Opfergabe Christi selber und bei den vorweggenommenen Kreuzopfer Christi im Abendmahl schon was Außerordentliches gewesen sein. So, das wollte ich noch mit hineingeben. Ja. Viele verschiedene Gedanken. Es ist nun mal leider so, ich bin so voll von Dingen. Wir können wirklich nur volle Schalen sein, wenn wir dieses Geschenk Gottes wirklich immer wieder verstehen und nicht nur aus einem Gutmenschentum erlöst zu sein.
Dankeschön, Herr Schröttke, dass Sie uns diese Gedanken so mit hineingeworfen haben. Bei einem würde ich gerne nochmal stehen bleiben, dass der Gedanke eben wäre, also von dem Gesalbten nochmal hin zu derjenigen hin, auch die salbt. Dass, wenn das so ein priesterliches Öl war, dann ist das ja auch eine ungeheure Wertschätzung, die Jesus dieser Frau entgegengibt, indem er diese Salbung so annimmt als eine wirklich besondere Salbung auch, nicht? Ich, ja, wenn ich dran denke, wer hat vorher zum Beispiel König David gesalbt? Das war ein Prophet, nicht? Und es ist nicht nur ein dienender Akt, sondern ein prophetischer Akt, den Maria da tut.
Genau, und wenn wir das so sehen, diesen Philipperbrief-Hymnus, ne, er entäußerte sich selbst, wurde uns Menschen gleich, dass Gott, das heißt Gott, in Anführungszeichen, musste sich klein machen, damit er uns überhaupt begegnen kann, ohne dass wir dann Angst vor ihm haben. Also was wir zu Weihnachten feiern, dass Gott sich ganz klein macht, so als vertrauensbildende Maßnahme und nicht als der mächtige Gott und Befreier Gott auf dem Sinai in Feuer und Rauch, wo dann die Leute Angst hatten, auf den Berg zu gehen und nur Mose drauf durfte. Das ist Gott auch. Also ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Aber eben Nähe und Vertrauen und Hingabe, da brauche ich in dem Sinne tatsächlich diesen Gott, der mir entgegenkommt, der sich klein macht, der seinen Jüngern die Füße wäscht, der sich also sozusagen für nichts zu schade ist. Und da ist sozusagen dann auch von mir aus dann oder von den Menschen, die sich irgendwo ausgeschlossen oder ganz unten in der Hierarchie der verschiedenen Berufsgruppen und Bewohner dann fühlen, das ist, Jesus kriegt zu allen Kontakt.
Dann möchte ich jetzt als nächstes noch zu Herrn Meier nach Coburg weiterhören, was er uns zu sagen hat. Herr Meier, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott alle miteinander. Ich halte diesen Hinweis auf verschwenderische Liebe für sehr wertvoll, weil er einen Aspekt hineinbringt, auch, ich sag mal, unvernünftig zu lieben. Es ist vielleicht ein bisschen oder ein bisschen übertrieben dargestellt, aber gerade was Herr Bader sagte, wenn man oft mit Berechnung drangeht, dann haben wir oft gar nicht das zur Verfügung, was es braucht, dass es brennt in uns, dass ein Feuer entsteht. Ich nehme das Beispiel Zeit, es ist ja nicht nur eine Frage des Geldes. Wenn ich berechnen muss, was ich eigentlich dafür noch bräuchte und dafür noch bräuchte und dafür noch bräuchte, dann stelle ich Gott vielleicht 5 Minuten zur Verfügung und sage, ja, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, weil ich muss ja auch an die anderen Dinge denken. Und ich denke auch, beim Geld ist es auch ähnlich. Das Beispiel mit dieser Witwe, die alles gegeben hat, was sie hatte, es war, obwohl es nur wenig war, hätte eigentlich auch sagen können, das ist ja jetzt ganz unvernünftig, dass ich so viel, dass ich das alles weggebe. Und sie sagt nicht, ich muss ja erstmal so viel haben, dass ich quasi im Überfluss habe, um geben zu können, sondern sie sagt erstmal, ich vertraue darauf, dass wenn ich das, was ich habe, auch ohne Berechnung gebe, dass Gott mir gibt. Und das heißt an einer anderen Stelle, ich habe jetzt nicht gerade das Zitat bei Hand, im Alten Testament versucht mich, dass Gott 7-fach zurückgibt. Das heißt, dass wir auch in dem, was wir geben, unvernünftig sein dürfen. Das heißt nicht, dass man schlecht mit sich selber umgehen soll, weil ich habe immer den Eindruck, wenn so von etwas anspruchsvoller Liebe die Rede ist, dass viele Menschen dann Panik kriegen. Sie denken, ach, jetzt kommen Forderungen an mich, ich muss doch erstmal selber gut mit mir gut umgehen. Und dass es dass das zwei verschiedene Seiten sind. Natürlich muss man mit sich selber gut umgehen, man muss auch irgendwo vernünftig sein im Gesamtblick, aber wenn man diese Bereitschaft zur Überfülle auch zu etwas, zu unvernünftigen Akten, ich sag mal Gott gegenüber auch und dem Nächsten gegenüber nicht hat, dann ist, glaube ich, die Gefahr sehr groß, dass die Liebe, die wir zum Nächsten haben oder auch zu Gott haben, so auf Sparflamme läuft, dass sie gar nicht die Kraft hat, unser Leben wirklich tiefer zu verändern. Das war's.
Ja, danke schön, Herr Meier.
Genau, dann, es geht um diese Spontanität, auch ein Stückchen aus der Leidenschaftlichkeit heraus, die nicht sofort jetzt so die berechnende Vernunft an erster Stelle sitzt. Ja, im Grunde genommen auch der Franziskus war so ein, in dem Sinne, so ein im guten Sinne Verrückter, der einfach aus seiner leidenschaftlichen Liebe zu Gott heraus einfach damals Grenzen der Konvention gesprengt hat. Und wenn man überlegt, im Grunde genommen die ganze Musik zur Ehre Gottes, die komponiert worden ist, da geht es ja tatsächlich darum, um die Schönheit. Ich stelle meine Kreativität in den Dienst, um sozusagen für Gott was Gutes zu tun und freue mich selber, was da aus mir herausströmt. Ja, wenn wir gerade an Händels Messias denken, wie er nach einer langen Zeit der Trockenheit, der Einfallslosigkeit dann das Ding komponiert hat und dann selber so in Ekstase geraten ist dabei, und das Ganze aber doch als Geschenk gesehen hat. Es sollte immer wieder solche Momente geben, wo man einfach dann aus Spontanität heraus einfach dann, ich schenke dir mein Herz und der passende Ausdruck dafür ist das und das.
Ja, danke, Herr Mayer. Alles Gute nach Coburg.
Ja, danke schön.
Wenn man das hört, Pater Busse, fragt man sich tatsächlich, ob Liebe denn so ohne das Verschwenderische überhaupt denkbar ist. Also klar, jeder, wenn man jetzt man jemanden sich überlegt, ja, liebt er mich jetzt oder liebt er mich nicht oder sie? Und dann merkt man, naja, der guckt erstmal, dass er seine eigenen Dinge ins Trockene bringt und danach, dann meldet er sich. Bei mir wird man das ja instinktiv auch als, naja, so richtig weit her kann das mit der Liebe nicht sein, empfinden.
Ja, es gibt so eine knauserige Mentalität. Also mir hat mal ein Pfarrer erzählt, da war in einem kleinen Dorf, die Leute haben sich gut verstanden mit dem Pfarrer. Und dann hat da eine Frau ihren 5-Jährigen zum Pfarrer geschickt mit einem Apfel. Sollte dem Pfarrer mal von den ersten Äpfeln mal einen bringen. Und der Junge hat dann auf dem Weg von zu Hause zum Pfarrhof dann, der Apfel war so schön, angefangen, den mit seinen Mäusezähnchen abzunagen. Und dadurch, dass es dann sollte so aussehen, dass er nicht reingebissen hat, hat er dann ringsherum die ganze Schale und 2 Millimeter abgenagt und wollte dann diesen abgenagten, runden Apfel dem Pfarrer schenken. Und dann meinte er dann so, muss ich das Lachen verkneifen, nee, jetzt kannst du noch ganz essen. Ja, also diese knickrigen Geschenke, wo er sagt, das ist es doch nicht, ja. Also es braucht irgendwo diese, ja, ich finde kein anderes Wort, als verschwenderische Liebe, das gehört irgendwie mit dazu. Nicht als Dauerzustand, aber so hin und wieder mal so ein Akt der verschwenderischen Liebe, wo man nicht eben rechnet und zählt, sondern so einfach so spontan seinem vollen Herzen einfach Raum gibt und sagt, ich hab dich gern, ich hab dich lieb. Und das darf jetzt, der Ausdruck dafür darf durchaus was kosten.
Das heißt ja eigentlich verschwenderisch auch, dass man den Blick von sich selber weglenkt und ganz auf den anderen richtet. Verschwenderische Liebe. Das ist unser Thema gewesen in der Betrachtung von Johannes 12, Vers 7. Maria, die Jesus mit dem kostbaren Nardenöl salbt und Jesus dazu sagt, lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Also er nimmt das als einen Liebesakt an, vorgezogen, schon für den bevorstehenden Tod für ihn geschenkt. Vielen Dank, Pater Busse, dass Sie mit uns über diesen Bibelvers nachgedacht haben und über die verschwenderische Liebe, zu der wir berufen sind. Dankeschön dafür. Danke für Ihr Mitreden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Fröhlich. Sie können diese Sendung natürlich nochmal nachhören oder auch weiterempfehlen unter www.horeb.org. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie diese Sendung dann als Mitschnitt unter der Rubrik Spiritualität. Hinter den Kulissen bei Radio Horeb gibt es auch viele, die mit verschwenderischer Liebe und Sorgfalt daran arbeiten, dass das alles immer so für uns zur Verfügung steht. Da geht auch ein Dankeschön in die Richtung an all die vielen Kollegen, die so im Stillen noch arbeiten. Pater Busse, Ihnen Dank, dass Sie uns auch übervoll von Ihrer Zeit immer wieder schenken. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Und wir bitten Sie am Ende noch um den priesterlichen Segen für uns alle.
Ja, gerne. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache der heiligen Agatha, deren Gedenktag wir heute feiern, auf die Fürsprache der neuen deutschen Heiligen Katharina Kasper, segne, schütze und stärke sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.